Ein Kelch, ein Blütenblatt, ein Dorn, an irgendeinem Sommermorgen, ein Fläschchen Tau, ein Bienchen oder zwei, ein Lufthauch, ein Hüpfen im Geäst und ich bin eine Rose.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch herzlich zu unserer nächsten Ausgabe jetzt des Podcastes Die Literaturmittlerin. Vor mir sitzt Jelena. Jelena, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, ich freue mich immer wieder.
Und wir beide machen zusammen diesen Podcast. Ich bin Lynn und wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben gerade ein Gedicht gehört von... Jelena, wer steht denn heute im Mittelpunkt bei uns?
Emily Dickinson. Eine der, ich würde sagen, besten und größten Dichterinnen Amerikas. Eine mysteriöse Person, eine wunderschöne Dichterin, deren Gedichte überall auf der Welt bekannt sind, sehr gerne eben zitiert werden, gerne gelesen werden. Über sie wurden in den letzten, glaube ich, 7 Jahren 2 Filme gedreht, beziehungsweise ein Film, eine Serie. Neuerdings beschäftigt sehr viel eben das Lesepublikum, wer sie eigentlich war, wie sie gelebt hat, warum sie so gelebt hat, wie sie eigentlich lebte, hat sie jemand geliebt, wer war sie eigentlich?
Wer war sie? Und das ist ja auch das, was man relativ, wenn man sich mit Emily Dickinson beschäftigt, also mit ihrem Leben, stellt man ja erstmal, das Erste, was man so liest, ist, es ist nicht viel bekannt über ihr Leben. Auf diesen Satz bin ich sehr, sehr oft gestoßen, wo ich dann dachte, ui, das macht es natürlich auch dann vielleicht ein bisschen schwer, sich auch für diesen Podcast vorzubereiten, weil wir haben ja auch so ein bisschen Anspruch, dass wir aus dem Text heraus sozusagen den als sozusagen als Basis nehmen und dann schauen, okay, wie ist dieser Text entstanden? Und das heißt, wie ist dieser Text entstanden, dass wir schon auch ein bisschen schauen, wer ist der Autor? Woher kommt der Autor? Wie hat der Autor gelebt? Wie ist sie zum Schreiben gekommen? Wie wurde das auch dann aufgenommen, später dann auch noch posthum? Alles solche Sachen. Und das Erste, was man beliest, ist, es gibt gar nicht so viel über sie zu sagen.
Doch. Also ich habe Literaturwissenschaft in Osten studiert, beziehungsweise allgemeine Literaturwissenschaft in sozialistischen Ländern war ein bisschen anders als hier in Deutschland. Deutscher Ansatz ist normalerweise Hermeneutik. In den sozialistischen Ländern hat man damals, also das sind 70er, 80er Jahre, hat man natürlich den also formalistischen Einsatz sehr, sehr geprägt, ne? Und also die Formalisten an sich behaupten, dass es sowas gibt wie ein Text, der eigentlich ohne Autor existiert.
Das ist ja wie das New Criticism, was dann auch entstanden ist in den USA. Das genau
René Wellek, Austin Warren.
Interpretiert haben, wo es sehr um die Formalistik ging, dass man sozusagen den Text an sich so betrachtet.
Genau. Und Emily Dickinson ist beste Beispiel dafür. Und ich finde das wirklich, als wir uns dazu entschlossen haben, Emily Dickinson jetzt zu analysieren, beziehungsweise über sie zu sprechen und nachzudenken, habe ich gedacht, genau das, also kaum jemand weiß, wer Emily Dickinson wirklich war. Es gibt 1000 Theorien, ne? Es gibt Geschichten, man versucht sie von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Es gibt sehr wenig eigentlich so Anlasspunkte, wo man oder Punkte, wo man sich festhalten kann und sagen kann, das ist beweisbar. Aber das, was wir wirklich von ihr haben, sind 1700, 1800 Gedichte für die Zeit. Also sie ist 1830 geboren, 1886 gestorben. für die Zeit unglaublich modern. Und zwar sowas von zeitgenössisch. Also man findet jetzt auch, mittlerweile habe ich mehrere so Mädchen und Freunde meines Sohnes kennengelernt, die ihre Gedichte kennen und auch auswendig gelernt haben, besonders auf Englisch. Also das Gedicht, das du zum Beispiel jetzt vorgelesen hast als Einführung, also And I Am a Rose, ist eigentlich ein der berühmtesten Gedichten, und ich gehe davon aus, dass die Hälfte von jungen Menschen, die das Gedicht kennen, überhaupt nicht wissen, dass es so jemand wie Emily Dickinson gab und schon gar nicht wissen, wer sie überhaupt war.
Und wie umfangreich auch ihr Werk einfach ist. Ja, absolut. Also das ist ja, du hast ja gerade schon gesagt, fast 1800 Gedichte hat sie insgesamt geschrieben. Und ja, man weiß nicht viel, das habe ich ja auch, hast du ja auch jetzt ein bisschen bestätigt. Trotzdem gibt es aber so ein bisschen so einen Rahmen schon. Also jetzt nicht irgendwie eine mysteriöse Gestalt, über die wir gar nichts sagen können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit dem Lesen auch ihrer Briefe. Ja, es ist ja, ihre Briefe sind ja sozusagen auch Poesie, wenn man das so will. Man kann auch schwer ihr Werk verstehen ohne die Briefe. Also vieles aus den Briefen, was sie da schon sozusagen erarbeitet hat, hat sich später in Gedichten wiedergefunden. Also da findet man wirklich gleiche, ähnliche Formulierungen. Einige ihrer Gedichte wurden sozusagen auch nur dem sie geschrieben hat, dahingehend auch geschrieben. Die hat man sonst gar nicht gefunden unter ihren ganzen Notizen. Also diese Briefe, mit denen hängt ganz eng zusammen, das Werk von Emily Dickinson, sowohl die Lyrik, aber auch als auch die Briefe. Trotzdem, wie gesagt, gibt es so ein paar Anker. Man kann schon ein paar Sachen über ihr Leben sagen. Und vielleicht, bevor wir in so ihr Werk reingehen, wollen wir das uns erstmal so ein bisschen anschauen, wer sie eigentlich war und wie sie gelebt hat?
Sehr gerne. Und ja, da bist du absolute Expertin. Also du hast dich so richtig in die Recherche begeben und auf der Suche nach dem Abrissen so einer Dichterin wie Emily Dickinson, dann erzähl.
Sehr gerne. Also sie ist in den USA geboren, in Amherst in Massachusetts. Ich habe es richtig ausgesprochen, jetzt bin ich sehr stolz auf mich. Das ist immer so ein typischer Stolpler. Genau, da ist sie geboren, in Amherst. Und das war so ein kleines Provinznest, kann man sagen, ja, also sehr puritanisch geprägt, sowieso auch die Familie von Emily Dickinson. Puritanisch, was bedeutet das? Was kannst du vielleicht da
sehr konservativ und ja, sehr religiös. Ja. Aber, das weißt du besser als ich, das war schon eben eine sehr gebildete Familie.
Richtig. Und Bildung spielt auch da eine ganz große Rolle, ja, in diesen Glaubengrundsätzen, weil man auch, Grundlage ist ja auch, dass man die Bibel lesen kann, und das ist sozusagen, das muss jeder können, also auch Frauen war es sehr wichtig, dass sie lesen und schreiben lernen, was nicht selbstverständlich war in der damaligen Zeit. Du hattest gerade gesagt, sie ist 1830 geboren, und da wurde auch in Emilys Familie sehr, sehr groß, sehr großer Wert drauf gelegt, ja. Sie kommt aus einer sehr angesehenen Familie, die dort in Amherst tatsächlich auch schon einer der ersten waren ihrer Familie, die diesen Ort mitgegründet haben. Also ihre Familie ist 1630, der erste war Nathaniel Dickinson, der ist mit etwa 700 anderen Puritanern an Bord 1630 angekommen in Amerika, und die haben dann Amherst 1659 gegründet.
Ja, also, muss man sich vorstellen, wirklich, das sind so die frühen Jahre.
Ja.
Wilder Westen, ja, komplett.
Ganz andere als die europäische Geschichte. Also auch viel, was man gar nicht so viel weiß, habe ich immer so das Gefühl. Ja, aber das muss man sich wirklich ganz anders vorstellen als Europa, wo die Städte schon sehr, sehr lange existiert haben, wo es auch eine gewisse Kultur auch schon gab, eine Entwicklung. Und da wurde dann aus dem Boden halt das Amherst zum Beispiel gestampft.
Genau, und das Hauptbuch eben war Bibel.
Die Bibel, genau.
Die, ja, Bibel war das, was eigentlich Grundstein der Gesellschaft.
Genau, und die Puritaner führten ja auch ein Leben, was sehr mal so von Leben, also von Arbeit und Fleiß geprägt war.
Und et labora.
Genau, das war sozusagen Bildung, Arbeit, das waren so ein bisschen die Grundkomponenten, und so mit weltlichen Vergnügen konnte man dann eher weniger anfangen. Und ihr Vater war Edward Dickinson, der war Rechtsanwalt und auch Finanzverwalter des Amherst College, das sein Großvater, sein Vater gegründet hat. Genau. Und damit hatte er auch schon so einen gewissen Einfluss, ja, in der Stadt. Wie gesagt, der war auch sehr am politischen Gesellschaftsleben beteiligt, war auch Kongressabgeordneter, war sehr streng. Kann man sagen. Emily hat sich aber gewehrt. Man sagt, es gibt so Situationen, wo er dann gesagt, sich beschwert hat, dass der Teller nicht richtig sauber sei und sie sei dann rausgegangen und hätte ihn zerscheppert. Ja, also Emily hat sich da auch gut gewehrt und war ja auch letztendlich, wie wir feststellen werden, sowieso sehr außergewöhnlich, sehr rebellisch auch. Ja, das zeigt sich ja dann auch später noch, wie sie dann auch entschieden hat zu leben. Sie hatte zwei Geschwister. Das war einmal William, ihr Bruder. Der ältere Bruder und Lavinia, ja, genannt Winnie, ihre jüngere Schwester. Und Winnie spielt eine ganz, ganz große Rolle in Emilys Leben, weil sie gerade später, wo sich Emily auch sehr zurückgezogen hat, wirklich tatsächlich in ihren eigenen vier Wänden, das kann man da wirklich so behaupten, hat Winnie immer sie geschützt auch. Ja, also sie hat das sozusagen versucht, ihr diesen Freiraum, diesen Raum, diesen Brauch zu geben und hat dann immer, wenn Gäste kamen, die dann abgewimmelt und hat versucht, so ein bisschen für Verständnis zu werben, auch für, ja, für die Lebensweise auch ihrer Schwester. Also Winnie war so ein ganz wichtiger Ankerpunkt, hat auch nie geheiratet, ja, wie Emily auch. Emily war nicht verheiratet, hatte keine Kinder.
Genau. Und ich fand das auch so interessant in dieser puritane Gesellschaft. Es war möglich, dass die Töchter nicht heiraten. Was eigentlich zu der Zeit zum Beispiel in Großbritannien oder damals England eben, und das erfahren wir aus der Literatur, also aus Geschwister Bronte, oder ne, dass eigentlich ja, Hauptaufgabe der Töchter aus bürgerlichen Familien heirat war. Ne? Die müssten aus dem Haus heraus und die müssten praktisch durch Heirat für ihr eigenes Leben sorgen. Ne? Und hier war es doch möglich, dass die Töchter in Obhut der Familie bleiben, wie eben die zwei Dickinsons Töchter oder Schwester Winnie und Emily beweisen. Die sind zu Hause geblieben, also bei den Eltern, und haben doch zum Teil ein selbstständiges und für damalige Zeit freies Leben gelebt.
Fast schon unabhängig, ja. Haben sich natürlich auch viel gekümmert um den Haushalt. Du hast es schon angesprochen mit dem Kochen, aber es war auch so mit ihrer Leidenschaft. Also ich hatte auch gelesen, dass der Vater von ihr gar kein anderes Brot mochte als ihrs. Also es musste Emily backen, ja, das war ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich haben sie im Haushalt geholfen, sie hatte auch Unterstützung. Maggie war da, sie hat sie sehr, sehr lange bis zum Lebensende auch unterstützt im Haushalt. Und es war, wenn man so will, ein sehr einfaches, aber auch wohlhabendes. Sie hatten, wie gesagt, ich hatte die gesellschaftliche Stellung schon erwähnt, sie mussten sich keine Sorgen um Geld machen, also sie hatten ein gutes Leben, ja, und konnten sich dann, und vielleicht auch diese Umstände haben es auch ermöglicht, dass Emily überhaupt die Zeit hatte und die sich ihrem literarischen Werk auch zuzuwenden.
Genau, zumindest wurde das ihr nicht verwehrt. Im Gegenteil, also sie konnte auch in Kreise ihrer Familie, hat sie auch häufig ihre Gedichte vorgelesen. Das heißt schon, dass die alle wussten, was für ein Talent Emily besitzt. Und ja, die haben ihr ermöglicht, ihr Talent zu leben.
Aber das Ausmaß war ihnen nicht bewusst. Also tatsächlich, als dann Winnie dann entdeckt hat, wirklich was da in den Schubladen, was da ihre Schwester eigentlich in all den Jahren wirklich auf Papier gebracht hat, genau, da war sie hin und weg.
Genau. Ja. Und das, ich muss jetzt sagen, also ich habe darüber nachgedacht und dann musste ich an Modus und Becker denken. Also das ist auch so wahrscheinlich Frauenschicksal gewesen und zum Teil immer noch heute ist, dass sie während ihres Lebens völlig unbekannt bleiben und erst postmortem bzw. posthum bekannt werden. Und dass ihr Talent und ihr Schaffen erst nachdem sie nicht mehr da waren, erkannt wurde und dass die heute eben als als Ikonen der Kunst gelten, zumindest so Meilensteine.
Aber Mutter Sohn-Becker war es ja auch, wenn ich mich recht erinnere, sie hat ja dann geheiratet oder sie musste ja dann auch heiraten. Genau, und das war dann der Grund, warum sie auch ihre Kunst sozusagen nicht mehr weiter, weil sie war ja, kann man sagen, wie der Bruder eigentlich. Ja, das war ja, sie hatte dieselben Voraussetzungen, aber dadurch, durch die Ehe dann, wurde ihr das auch einfach genommen.
Ja. Genau, aber erst nach ihrem Tod hat man...
Ist man eben, ihr überhaupt, ja.
Genau, hat man ihre Bilder aufgefunden, ja. Und heute gibt es ihr Museum.
Ja.
Und wir, also ohne Modest und Becker kannst du eigentlich die deutsche Kunst nicht darstellen. Und genau dasselbe ist mit Emily Dickinson, also Weltliteratur. Wenn wir über Weltpoesie oder Weltdichtung sprechen, dann müssen wir Emily Dickinson erwähnen. Sie ist keine nebensächliche Erscheinung oder eine marginale Erscheinung. Man hat den Eindruck, sie ist eigentlich Grundstein der englischen Sprache und Grundstein der Poesie überhaupt.
Der modernen vor allem.
Ja. Der modernen, das und ist es wohlgemerkt.
Ja. Das ist es, ja. Sie, vielleicht noch mal kurz, ich will mal so ein paar Bereiche nur anreißen, bevor wir auch wirklich, ich merke schon, dieses Werk oder Ihre Gedichte drängen sich gerade schon immer auf und wir werden auch gleich da reingehen. Nur noch mal ganz kurz, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu stringent, aber ich würde gerne noch ein paar Sachen umreißen, bevor wir dann in Ihr Werk auch reingehen. Also sie ist zur Schule gegangen, natürlich in die Amherst Academy, die ihr Großvater, wie gesagt, gegründet hat. Und es war sehr ein allumfassender Unterricht da, also klassische Literatur, Latein, Religion, Mathematik, Biologie. Und dann ist sie, da hat sie von 1840 bis 1847 war sie, und dann war sie aber relativ kurz in dem Mount Holyoke Female Seminary. Da war sie aber nur ein Jahr. Und das war ihr auch da schon etwas zu religiös geprägt, was wie gesagt im Umfeld ja nicht erstaunlich ist. Aber schon da hat sich Emily ausgezeichnet durch jemand, der doch der Religion sehr skeptisch gegenübersteht. Ja, das findet man später auch noch zum Teil, also da kann ich da nochmal was vorlesen. Diese Skepsis spiegelt sich zum Teil auch in den Gedichten wieder. Und sie blieb da, wie gesagt, nur ein Jahr, hatte dann auch gesundheitliche Probleme und dann hat auch der Vater gesagt, komm zurück, du bleibst jetzt hier, und hat ihr einen Hund gekauft, einen Neufundländer namens Carlo. Und Carlo hat sie dann auch, ja, solange er gelebt hat, sehr viel begleitet. Ja, sie war ja sehr naturverbunden und hat ja sehr, sehr viel Zeit verbracht, hat auch ein Glashaus gehabt für seltene Pflanzen, hatte ein Herbarium angelegt, was man auch jetzt noch sehen kann, in der Harvard University, kann man das da einsehen. Und genau, sie war Bäckerin, das hast du schon, haben wir schon angesprochen, da wirst du bestimmt auch noch was ein oder andere dazu sagen. Und sie hat natürlich viel gelesen, ja. Also sie war selber in einem Shakespeare-Kreis, Charles Dickinson, George Eliot, die Bronte-Schwestern, also alles, was damals sozusagen auch gerade angesagt war, hat sie verschlungen. Plus, dass es die Familie noch ein Abo, ganz viele Abos hatte von verschiedenen Zeitungen, und da wird auch gesagt, dass sobald die kam, hat Emily die verschlungen. Also sie hat schon auch durch das Lesen oder auch dann Zeitungen lesen schon sehr teilgehabt am gesellschaftlichen Leben und sich sehr, sehr interessiert. Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Also sie hat da jetzt nicht so in ihrer kleinen eigenen Welt nur gelebt. Also war gar nicht so. Sie war sehr auch interessiert. Das fällt ja auch, ihre Lebenszeit fällt ja auch in Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges. Auch da hat sie sich immer ja, sehr viel informiert. Sie wurde ja auch nicht direkt betroffen, aber sie hat natürlich auch miterlebt, dass die Söhne von befreundeten Familien gefallen sind. Ja, das spielt auch in ihren Gedichten zum Teil, auch in den Briefen, merkt man immer wieder auch, dass das auch eine Rolle spielt. Ja, oder auch ihr Entsetzen darüber, über die Gewalt, über die vielen Verluste. Wie gesagt, Religion, mit der hatte Emily einfach ihre Probleme. Sie ist nicht zur Messe gegangen, und dann es war ja so, dass man sozusagen sein Glaubensbekenntnis abgeben musste und so eine Bekehrung. Und es gab so ein Jahr, wo das ganz viele, ihre Schwester, Vater, Freunde 1950 alle sozusagen sich bekehrt haben. Und sie selber sozusagen das gar nicht wollte. Und sie war so ein No-Hoper. Ja, und was damals also wirklich eine Rebellion war, ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, sie sagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Das möchte ich nicht. Ja, vielleicht kann ich dazu mal, jetzt können wir doch mal ganz kurz in ein Gedicht einsteigen, wo sie das auch ganz gut beschreibt. oder sie beschreibt, oder sie ist, da ist das Thema Religion auf jeden Fall vordergründig. Genau, ich kann ja mal lesen, du kannst ja mal. Ich glaube, das ist einer von den Gedichten, die man gut erfassen kann. Das ist ja bei Emily nicht selbstverständlich. Also manchmal, man liest ein Gedicht und man denkt am Anfang, ah ja, und auf einmal ist man verloren. Als ob man den Anschluss verloren hat einfach. Als ob die Gedanken von ihr so schnell gingen und man kommt gar nicht mehr rein. So, man verliert ihn, was ist jetzt passiert. Und dann liest man das nochmal und ist auch nicht schlauer und dann nochmal. Und auf einmal hat man das Gefühl, vielleicht nach dem fünften oder sechsten Lesen, ach, ich glaube, ich verstehe etwas. Ist immer die Frage, ob es das ist, was Emily will, das wissen wir nicht, aber ich verstehe etwas. Ja, und es braucht bei ihr mal so ein bisschen Zeit. Deswegen für diejenigen, die noch gar nicht sich mit Emily vertraut gemacht haben, ja, lasst euch nicht abschrecken vielleicht von einem ersten Lesen. Ja, manche sind wirklich sehr, sehr, sehr allegorisch, sehr metaphorisch, sprechen über bestimmte Ereignisse oder machen irgendwelche Querverbindungen. Darf man sich davon nicht sozusagen abwimmeln lassen oder man darf da nicht sozusagen aufgeben. Jetzt aber. Jene, die damals starben, wussten, wohin sie gingen. Sie gingen zu Gottes rechter Hand. Jene Hand hat man abgenommen. Gott hat sich fortgewandt. Der Glaube dankte ab. Die Weltsicht wurde schmal. Besser ein Irrlicht als gar kein Licht im Tal.
Ja. Passt.
Passt.
Passt. Passt wunderbar. Ich meine, du erzählst jetzt eben über ihr Verhältnis gegenüber Religion und dass sie sich nicht bekehren wollte. Und wenn man ihre Gedichte liest, dann merkt man eigentlich, dass sie in das glaubt, was die Natur ist. Und zwar nicht diese große romantische Natur, die wir aus der deutschen Sprache natürlich sofort im Kopf haben. Wenn wir Romantik sagen, dann haben wir also das Beste der deutschen Poesie im Kopf, sondern Natur im Sinne von Tropfen, eine kleine Brise, Insekten, also so fast unsichtbaren kleinen Sachen. Mhm. Ein Leben, das man nicht sieht, das sie letztendlich auch zum Teil gelebt hat. Und ich habe den Eindruck, dass ihr viel lieber war, in so ein kleines Leben zu verschwinden, beziehungsweise zersetzt zu werden, zu Erde zu werden, zu diesen Tröpfchen, zu diesen Krummeln Erde zu werden, zu Blättern, zu Blumen, zu Pflanzen, Moos, alles, was eigentlich so krabbelt und sich bewegt, als irgendwo im Paradies zu landen. Mhm. Paradies war nicht für Emily also erstrebenswert. Ne? Also das war für sie eigentlich eine unvorstellbare Platte, also etwas, was überhaupt sie nicht erreichen konnte mit ihrem Geist. Ihr Geist war eigentlich das, was in diesem erwähnten Wintergarten gekrabbelt und geatmet hat. Ne? Und das merkt man gerade in ihrer Poesie. Mhm. Und deswegen denke ich, ja, also wenn es für Emily Gott gab.
Dann war er in der Natur.
Genau.
Mhm. Ihr Gott war eigentlich die Natur.
Und er hat in ihrem Garten gelebt. Mhm. Er hat überall gelebt, wo sich was bewegt hat. Ne? Und das ist diese mikroskopische, das ist wie durch Mikroskop eigentlich so ein ganz kleines Fetzchen Raum zu betrachten und zu staunen, was eigentlich alles da lebt und sich bewegt und gedeiht und auch stirbt.
Und ich glaube, für sie war das auch, dass sie in diesem Kleinen, also in diesem, dieser Natur, in diesem Kleinen, ob es die Biene ist, ob es der Tau ist, der ein Blatt runterläuft, dass das sozusagen auch die Frage nach unserer Existenz, das genau. findet sie nämlich dort.
Genau. Und wir kommen eben später vielleicht darauf, wie die neuen Interpretationen das eigentlich nicht verstehen.
Ja, sehr gerne. Ja. Lass uns da auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Wir werden ja auch immer mal wieder so ein paar Gedichte einstreuen. Wie hat Emily gelebt ansonsten? Mit wem hatte sie so Kontakt? Also natürlich war sie sehr eng in ihrer Familie eingebunden. Sie hatte eine ganz, ganz enge Freundin, zumindest zu Beginn. Und zwar war das dann die spätere Frau ihres Bruders. Das war Susan Huntington, Gilbert und dann Dickinson. Und da wird ja auch viel gemunkelt und da ist immer die Frage, ob das jetzt wirklich wichtig ist. Ja, du rollst auch schon mit den Augen und ich habe das auch, also es ist immer, ja, weil es gab sehr leidenschaftliche Briefe, die sie auch an Susan geschrieben hat und dann wurde dann auch oft interpretiert, ach, das könnte ein leidenschaftliches Liebesverhältnis gewesen sein. Ich glaube auch der Film oder die Serie beruht da auch so ein bisschen ja, drauf. Ja. Und dann stelle ich mir mal Frage, und das ist so ein bisschen so wie ja, leicht sensationslustig, habe ich da manchmal das Gefühl, wenn man das so liest und dann frage ich mich so, ja, aber ist das wichtig? Ist es wichtig, ob sie zu Susan eine rein, kann ja auch eine leidenschaftliche Freundschaftsbeziehung gewesen sein, ob es eine Liebesbeziehung war? Das sind immer so Sachen, wo ich denke, vollkommen egal, wen sie geliebt hat und ob sie lesbisch war oder nicht, das ist letztendlich nicht wichtig für uns oder für ihre, um sie zu verstehen, um ihre Werk zu verstehen.
Nein, und das, was eigentlich einen besonders ärgert ist, oder mich, nicht einen, sondern mich, ist, dass man unbedingt Tragik in ihrem Leben finden möchte. Als ob Poesie ohne Tragik nicht existieren kann. Und da ist, natürlich beschreibt sie auch, gibt es in, du hast gerade eben so ein Gedicht vorgelesen, also wo sie Tod reflektiert, beziehungsweise über den Tod nachdenkt und auch trauert und sich nach Liebe sehnt. Aber man fragt sich immer wieder, muss das als Tragik irgendwie verstanden werden? Müssen wir unbedingt in unserem Konsumgesellschaft so eine frei gewähltes Leben, wie Emily Dickinson gelebt hat, müssen wir unbedingt als etwas Lebensunwertes sehen und nach irgendeinem tragischen Punkt forschen, wo sie praktisch dann enttäuscht und verbittert sich zurückgezogen hat?
Ich glaube, das hätte man gerne, um sie zu verstehen. Also dass man, manchmal sucht man so Gründe, da muss doch, weil du hast jetzt schon angesprochen, was nämlich später passiert ist, also sie war als junge Frau sehr unterwegs auch, hat kleine Reisen gemacht, viele Freunde kamen vorbei, aber dann gab es diesen Umbruch und sie hat sich dann sehr zurückgezogen von der Welt. Und ja, es muss gefühlt dann immer doch einen Grund dafür geben, ja, da muss dann was Tragisches, Dramatisches passiert sein, um das zu verstehen, weil ich glaube, das ist halt nicht natürlich und damit kommen einige nicht klar und suchen dann irgendwelche Gründe, ja, die zum Teil sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen sind einfach, ja. Vielleicht kann man auch einfach sagen, ja, sie wollte sich ihrem Werk dann auch widmen, ja. Und sie hat ja von Anfang an auch schon gemerkt, dass sie anders ist als viele andere und einen anderen Lebensweg einschlagen wird.
So. Ja. Nee, also ich muss sagen, ich frage mich immer noch heute, also ich weiß, als ich sehr jung war, habe ich eigentlich sehr gerne die Nonnen betrachtet, die auf einer Insel, wo wir jedes Jahr eben Urlaub gemacht haben, sie haben in so einem Konvent gelebt, in so einem Monaster, rein Frauen, eigentlich Kloster, und Handarbeit gemacht haben und Ziegenmilch verkauft haben. Aber dieser Kloster hatte eine fantastische Bibliothek und einen wirklich traumhaften Hof. Und ich habe mir so sehnlichst gewünscht, so ein Leben zu leben eigentlich, so morgens aufzustehen oder labora, ich war nie gläubig, aber aufzustehen, eben vormittags die ganz normale Arbeit zu verrichten und dann nachmittags eben in diesen Räumen sein zu dürfen und lesen zu können und darüber nachdenken zu können oder einfach mal Daydreaming oder einfach denken, sich in irgendwas anders versetzen, beziehungsweise ich frage mich immer noch heute, ist das eben Flucht aus der Realität gewesen oder einfach Suche und Sehnsucht nach einem Raum, wo man selbst sein kann, und das ist eben, was ich in Emily Dickinson sehe. Ich sehe überhaupt nicht ihr Leben als etwas, was tragisch war. Mhm. Sie hat sich für etwas entschieden und das hatte sie voll ausgekostet. Sie hatte ihr Garten gehabt, sie war leidenschaftliche Gärtnerin, sie hatte ihre Küche gehabt, sie war leidenschaftliche Köchin, besonders gut hat sie Kuchen gebacken.
Und Brot.
Und Brot, genau. Sie hat nachmittags eben ihren kleinen Schreibtisch gehabt, der wirklich winzig war. Also wenn man die Doku-Sendungen oder die Dokumentationssendungen sich anschaut, in ihrem Geburtshaus gibt es auch natürlich, ist jetzt Museum, und es gibt dieser kleine Schreibtisch, wo sie saß. Und wo man denkt, also wie konnte sie überhaupt darauf schreiben? Ne? Und auch nachts und auch diese Freiheit, denke ich einfach, nachts einfach aufstehen zu können, in den Garten gehen zu können. Also sie hatte in diesem begrenzten Raum unter Obhut und auch zum Teil vielleicht auch strenge Überwachung ihrer Eltern, das gelebt, was sie eigentlich leben wollte. Mhm. Und da lasse ich mich eigentlich nicht von irgendwelchen, für mich persönlich ziemlich nicht gerade überzeugenden Interpretationen verleiten, ob sie lesbisch war oder nicht. Also man muss nicht unbedingt lesbisch sein, um Feministin sein zu können. Ja. Und Emily Dickinson war bestimmt eine sehr besondere Frau und sehr eigenartig und sehr begabt. Aber sie war keine eigentlich blaue Strumpf oder kleine Suffragette, nein, keine Suffragette oder sowas. Sie hat praktisch zu ihrer Zeit einen Ausweg gefunden, beziehungsweise einen Raum für sich selbst. Und das war's. Also ich finde es sehr schön, es gibt ein Gedicht, wo sie sagt, also man soll seine Seele erkennen und dann die Tür zuschließen. Hm. Und das fand ich immer gut. Also Michel de Montaigne sagt, also man hat immer einen Laden, also da kommen die Menschen, da kommuniziert man mit den Menschen, ne? Aber dann gibt es einen Raum hinter dem Geschäft. Und da ist man alleine. Das ist diese Tür zuschließen. Mhm. Ihr Zimmer, ihr kleiner Schreibtisch. Das war sie. Und das finde ich sehr, sehr, sehr verführerisch, auch diese Art der Interpretation. Mhm.
Ich sehe das so wie du. Ich glaube auch, dass sie einfach sozusagen nicht aus irgendeinem tragischen Ereignis heraus, sondern wirklich für sich dann die Entscheidung getroffen hat, ich möchte noch mehr das leben, ich möchte mir noch mehr meine Gedanken machen und ich ziehe mich auf mein Zimmer zurück. Sie war sich ja auch bewusst, dass das Leben, wie sie führt oder dass sie da nur durch die Wand mit ihren Gästen spricht, das wusste sie schon, dass das sozusagen etwas Besonderes. So hat sie einmal geschrieben an ihre Cousinen. Sie hatte zwei Cousinen mütterlicherseits, mit denen sie sehr eng war, die auch den letzten Brief sozusagen von ihr erhalten haben, bevor sie gestorben ist. Und den hatte sie geschrieben, weil sie irgendwie war, sollten die Cousinen zu ihr kommen, aber ist irgendwas dazwischen gekommen. Und das hat sie so ein bisschen, fand so ein bisschen doof, dass sie dann ihre Cousine nicht sehen konnte und schrieb, komisch, dass ich, die so oft Nein sagt, das Wort von anderen nicht ertrage. Komisch, dass ich, die vor so vielen wegläuft, nicht dulde, dass sich jemand von mir abwendet. Ja, also sehr, sehr ehrlich.
Genau. Und sehr menschlich.
Sehr menschlich auf jeden Fall, ja. Also ja, sie hat halt so bis zu ihrem Lebensende eigentlich gelebt. Und natürlich, wir haben ja schon gesagt, gab es jetzt die großen Tragödien in ihrem Leben nicht. Aber es war schon so, dass natürlich vieles war damals noch eine ganz andere Zeit. Viele Krankheiten, gerade Typhus zum Beispiel auch, sind grassiert. Und gerade so in den letzten Jahren hat sie doch große Verluste auch erleben müssen. Also da war das einmal der Tod des Vaters 1874, der ganz plötzlich in seinem Hotelzimmer zusammengebrochen ist, als er in Boston war. Dann der Schlaganfall der Mutter 75 und die Schwester, Emily und ihre Schwester haben sie auch gepflegt bis zu ihrem Tod 81. Auch liebe Freunde sind dann gestorben, zum Beispiel Samuel Bowles, das war so ein Herausgeber einer Zeitung, mit dem sie sehr eng war und viel geschrieben hat mit seiner Frau, der ist 78 gestorben. Und dann, was ihr arg zugesetzt hat, war tatsächlich auch der Tod ihres Neffens Gibb. Ja, also das war der Sohn von Susan und ihrem Bruder Austin und der ist dann auch ganz früh verstorben und es war so das Nesthäkchen. Ja, und da hat Emily schwer darunter gelitten, dass er dann so früh dann schon von der Welt gegangen ist. Und am Ende ihres Lebens hatte sie ja doch, zumindest sagt man das und das ist auch durch Briefe tatsächlich auch bestätigt, eine kleine Liebe und zwar ein ehemaliger Anwaltsfreund, das war Otis Phillips Lord, mit dem sie dann auch geschrieben hat und diese Briefe zeigen auch, dass sie dann ganz, ganz fröhlich und sehr zärtlich, also sind sehr schöne Briefe, sehr schön zu lesen und er ist dann auch verstorben 1884. Ja, also dieser Tod hat Emily sehr viel umgeben und Tod ist ja auch, oder Tod oder Leben nach dem Tod, was sie nicht ins Paradies gelegt hat, das waren ja große Themen auch in ihrer Dichtung.
Genau, genau. Also wie gesagt, also ich glaube, sie will eben in die Erde verschwinden und zersetzt werden und Teil der Natur sein und zu Moos werden und zu Insekten werden als Paradies. Paradies ist gar nichts erstrebenswert für sie. Also, und schon gar nicht irgendwie so Vorstellungen von Schuld und Hölle oder
Fegefeuer
oder Purgatorium, weil also für sie ist eigentlich alles, was sie umgibt, die Welt. Und letztendlich erscheint uns auch als Leser genau das. Also die Welt, die Emily Dickinson umgibt, ist tatsächlich die aufregende Welt. Die Welt in einem praktisch Tropfen, Regen und hört sich jetzt so banal an, aber letztendlich alles, was sie beschreibt, ist auch existent, ist da. Ne? Also die großen Gefühle befinden sich eigentlich in dem, was sie umgibt. Und sie findet wieder diese Gefühle in der Natur, in ihrem Garten, in ihrer Küche, in dem, was sie beschreibt, wenig Menschen. Also es gibt eigentlich wenig Gedichte, wo sie über jemanden schreibt, über eine Figur, über einen Mensch, über, ne?
Richtig, es gibt manchmal, du hast recht, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, es gibt manchmal so ein Jemand, aber wo man gar nicht richtig weiß, wer das ist.
Genau.
Das kann irgendjemand sein, das kann die Seele sein, das kann die Existenz, das kann die Natur sein. Sie spricht jemanden an, ja, aber das ist nicht immer diese Person, dieses Greifbare auch.
Und das ist eben dieser Ausschnitt, den du gerade gelesen hast, ich weiß es nicht, ob wir das aufgenommen haben jetzt. Also wo sie sagt, also was ist ihre Gesellschaft? Ihre Gesellschaft ist Sonnenaufgang, Hund an ihrer Seite. Also der Weg, den sie geht gerade, also diese kleine Lehe, die sie gerade bepflanzen möchte. Also auch wenn sie ich muss immer wieder auf ihr Kochbuch zurück, also wenn sie Rezepte schreibt, das ist auch eine Art Poesie. Sie bleibt überhaupt nicht da, wenn man die Kochbücher wie ich leidenschaftlich liest und dann gibt es alle möglichen eben Ausführungen und ein Tröpfchen oder ein Hauch von oder eine Prise von. Nee, bei Emily gibt es 4 Löffeln von, 4 Tassen von, ne? Oder 2 Kellen von, oder ein Bund von. Ne? Also das sind ihre Maßstäbe, die sie verwendet. Und auch ihre Rezepte sind wahnsinnig einfach, denkt man zu Anfang. Ne? Und dann merkt man also das, was man für Kekse oder Brot oder ihre Suppen sind auch weltbekannt, braucht, ist Zeit, ist Gefühl, ist Geduld, ist eigentlich das, was ein Mensch mit den Zutaten macht. Und die Zutaten sind Zutaten aus ihrem Garten. Da sind keine besonderen Gewürze oder sowas. Und diese Schlichtheit, diese Einfachkeit, diese, also kein bisschen der Überheblichkeit. Sie stellt sich nie höher als die Natur. Also für sie ist ein Insekt genauso wert, viel wert wie ein Mensch. Und das ist etwas, was so eigenartig ist, was einem vielleicht auch ein bisschen befremdet, einerseits, andererseits, das einen eigentlich begeistert, finde ich.
Sie ist sehr demütig letztendlich auch, wie sie dann schreibt. Und was wir ja schon mal gesagt haben, dass sie diese Existenz oder die großen Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, versucht sie sozusagen mit dem zu beantworten, was sie umgibt, was nahe ist und wenn es die Natur in ihrem Garten ist.
Genau, und dafür verwendet sie die Sprache. Und das ist das, was mich immer wieder, also die deutsche Übersetzung ist zum Teil wirklich hervorragend. Mhm. Ne? Ihre Verse oder ihre Zeilen zu übersetzen ist nicht einfach.
Nicht einfach, durch diese Gedankenstriche. Das ist ja auch eine sehr elliptische Syntax insgesamt, genau. Die Abbrüche. Das ist tatsächlich nicht einfach, das sozusagen, genau. Das dann wiederzugeben.
Mhm. Genau, diese Zäsuren, die eben abrupt sind und auch zum Teil, wie du sagtest, also man verliert sich in ihrem Gedicht auf einmal so, bumm, ne, gibt es irgendwas anders. Aber so sind auch unsere Gedanken, so ist Gedankengang. Ne? Man denkt über das Leben und dann auf einmal geht einem durch den Kopf, oh, heute hat es geregnet, es ist matschig. Ne? Also sowas, das finde ich so eigenartig und eigentlich man kann sich in ihrer Poesie komplett verlieren. Das hast du mir gesagt. Also du hast mir gesagt, ich kann sie lesen ohne Ende. Ich kann mich komplett vergessen, wenn ich in ihre poetische Räume hineingehe.
Weil sie auch einen so fordert, weiterzudenken tatsächlich. Ja. Also das ist ja bestimmt durch diese Auslassung, wenn dann zwischen Gedankenstrichen denkst, okay, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ja, oder wie komme ich auf diesen anderen Gedanken? Also sie fordert auch von jemandem sehr viel. Und es ist wie so ein bisschen so eine Sucht hatte ich dann. Ja? Also ich habe sehr, sehr viel Gedichte gelesen, ob ich mit der S-Bahn unterwegs war in Berlin. Ich kann mich ja dann zum Glück doch in so einen Kokon irgendwie reingehen und kann mich da voll abschalten. Das war wirklich, ich habe mich schon gefreut, wieder nach Hause von der Arbeit und weiterzulesen einfach. Ich wollte diese Gedanken ja mitleben, weiterleben, verstehen. So, das hat eine sehr, sehr große Anziehungskraft.
Ja, und das ist das, was dich eigentlich verschluckt.
Ja.
Sie verschluckt dich.
Ja.
Und ihr Text, ihre Poesie, ihre Zeilen, ihre kleine, fast wie diese japanische Haiku-Poesie, fast so wie, so.
Das stimmt.
So Snippets, so kleine Ausschnitte.
Nuggets.
Genau, sie schreibt auch. Man hat eben geschrieben, dass nach ihrem Tod man die Gedichte aufgefunden hat, geschrieben auf eine Serviette, auf Zettelchen.
Das hat das so schwer gemacht. Das waren zum Teil auch nur Entwürfe. Ja,
genau.
Also sie hat ja an den Gedichten ja wirklich sehr lange auch gewerkelt, muss man schon sagen. Es gab verschiedene Fassungen auch. Also ich habe das vorhin schon erwähnt, also in den Briefen, die sie geschrieben hat, findet man einmal solch eine Fassung und dann auch eine andere Fassung wieder. Ja, da hat sie auch gefragt, zum Beispiel Susan oder Higginson, das war ja ein berühmter Schriftsteller, dem sie auch mal geschrieben hat. Das war, wo sie wirklich direkt zu ihn angesprochen hat, wie finden Sie meine Gedichte? Atmet mein Gedicht, das war ihr ganz, lebt das? So hat sie das dann auch gefragt. Und der Higginson war ganz fasziniert von ihr und dachte, wow. Hat aber auch schon festgestellt, als sie ihn gefragt hat, sie hat ihn ja auch direkt gefragt, soll ich veröffentlichen? Und da hat er sie erstmal davon abgeraten tatsächlich. Weil er meinte, das ist zu schwer verständlich.
Das ist das.
Vielleicht nicht in die Zeit.
Ja. Das so. Ist das.
Aber trotzdem hat sie ein Leben lang mit ihm Kontakt gehalten und hat ihn immer wieder auch Entwürfe geschickt und gefragt, was gefällt ihm besser, gefällt ihm diese Variante besser oder diese Variante besser. Ja, und das hat man auch dann in ihrem Nachlass gefunden, genau diese Entwicklungsstadien der Gedichte. Und wie gesagt, es waren manchmal tatsächlich auch ordentlich zusammengefasste, zusammengebundene Hefte, aber es waren auch, wie du sagst, kleine Schnipselchen, Briefumschläge. Wo man ihre
und vielleicht ist das, weißt du, viel später, viel, viel später. Also ich kenne so, das ist auch mein Lieblingsdichter, den wir eventuell auch besprechen werden irgendwann mal. Das ist Ungaretti, italienische Moderne, Hermetismus nennt man das. Also, und der hat ein Gedicht, Morgen, Mattina, m'illumino di menso. Ich werde von Unendlichkeit beleuchtet. Und ich habe immer wieder gedacht, wenn ich Emily Dickinson lese, dass sie uns vor solchen fast Eindrücken, das sind nicht mal Ideen, worüber sie schreibt, sind ihre Eindrücke der Welt.
Mhm.
Und sie macht das nicht mal für dich und für mich und nicht mal für Leser. Sie macht das, weil das eine Art ist, wie sie sich selbst ausdrückt. Und sie weiß auch, dass kaum jemand diese Bemerkungen oder diese Eindrücke oder diese Sensationen vielleicht versteht, aber sie hat ihre Spuren hinterlassen. Und wie du sagst, also das sind wie so Allüre im Schnee, also Spuren sind da und dann auf einmal gibt es keine Spur mehr. Ne? Und du bist in the middle of nowhere. Ne? Du bist irgendwo und dann musst du weitermachen. Und da, also weil du Shakespeare erwähnt hast, also das ist die Lehre eigentlich. Also die englische Sprache hat wirklich diesen absoluten Vorteil. Und zwar, die hatten Shakespeare gehabt. Egal, wer Shakespeare war. Da will ich mich auch nicht, nie eigentlich einlassen wollen. Ich nenne ihn Shakespeare oder wie er nennen. Also in der englischen Sprache fast jeder Satz, jeden Satz kann man wieder in Shakespeare finden. Das heißt eben, zu jedem Augenblick unseres Lebens gibt es einen Vers von Shakespeare. Und das macht ihn so eigenartig, so besonders, so omnipotent, überall eigentlich. Und die Emily benutzt diese Eigenschaften der englischen Sprache und geht überhaupt nicht Also sie will nichts beschreiben, sie will auch nichts erklären. Sie benutzt oder verwendet nicht mal das, also ich möchte nicht mal sagen, dass sie die Sprache benutzt, sie lebt in dieser Sprache. Das ist die Luft, die sie atmet. Und das ist die Luft, die sie ausatmet. Wenn sie eben ein Gedicht schreibt, das ist ein dieser Hauch. Ne? Wenn sie sagt, I'm nobody and who are you? Are you nobody too? Ich bin niemand und wer bist du? Und ich möchte niemand sein. Und dann sagt sie, ich möchte nicht jemand sein.
Genau, sie möchte niemand sein. Das ist ja auch so eine Frage. War, denkst du, sie war sich bewusst sozusagen ihres Schaffen und ihres Könnens und dem Wert ihrer, ihrer Arbeit?
Ich glaube, sie war es bewusst, oder sie war bewusst, sie wusste, dass sie viel weitsichtiger ist als ihre Umgebung. Ich glaube, dass ihre Freunde sie zum Teil verstanden haben. Aber das, was sie tatsächlich sah, konnten sie, glaube ich, nicht sehen. Und ich wage es zu bezweifeln, dass wir das in allen Facetten und sehen können. Und deswegen wahrscheinlich forschen wir nach dem, was Emily Dickinson, wer Emily Dickinson war und wie sie gelebt hat.
Aber sie hat sich schon, du hast gerade das Gedicht angesprochen, I'm Nobody, das passt ganz gut. In der zweiten Strophe heißt es auch, wie langweilig jemand zu sein, wie öffentlich ein Frosch da sein, das junilang seinen Namen schreit vor einem Sumpf der Eitelkeit. Und genau dagegen hat sie sich auch verwehrt. Genau. Also für sie war das jemand, der jetzt nur schreibt, um sozusagen zu veröffentlichen, dass genau. Das sozusagen ja vergeblich Eitelkeit ist einfach. Und dass da sie da in diese Falle ist sie gar nicht reingetreten. Und das Interessante ist, sie hatte ja auch, die hätte die Möglichkeit gehabt zu veröffentlichen auch. Es gab eine damalige Schriftstellerin, Helen Hunt Jackson, die damals relativ bekannt war, und die hat sie auch aufgefordert. Die hat auch gesagt, sie müssen veröffentlichen. Ja? Sie hatte auch irgendwo geschrieben, man darf doch Gedanken nicht vorenthalten, die anderen Seelen helfen können. Also sie hat sozusagen ihre, die Poesie von Emily auch so als Medizin betrachtet oder als etwas, was nicht irgendwo verborgen in Schubladen bleiben soll. Und Jackson hatte sich auch als Nachlassverwalterin angeboten, aber Emily ist da nie drauf eingegangen. Ja, ihr wurde auch angeboten, Anthologien zu veröffentlichen, wollte sie nicht. Und man muss auch sagen, was Emily halt vielleicht auch davon abgehalten hat, zu veröffentlichen, war, dass sie auch nicht wirklich groß zu Kompromissen bereit war, dahingehend irgendetwas zu ändern, um ihre Gedichte vielleicht für die damalige Zeit passender zu machen. Ja, da, nichts lag ihr ferner.
Nein, sie, also keine Kompromisse auf jeden Fall. Ne? Also das, es war ihr auch nicht danach. Also ich habe den Eindruck, sie hat wirklich geschrieben, so wie sie es für richtig gehalten hat und hat sich überhaupt nicht um das Publikum geschert. Sie hat auch überhaupt diese Idee Publikum oder ein Gegenüber, ne? Das existiert nicht in ihrer Poesie. In ihren Briefen schon, also dass sie irgendwas erklären möchte, sagen möchte, auch beschreiben möchte, sich auch entschuldigen will oder ihr Trauer beschreiben möchte. Aber in ihrer Poesie will sie gar nichts beschreiben. Also es gibt auch, wenn man die, ihre Gedichte sprachlich nur analysieren wollte, dann müsste man merken, dass es kaum Adjektive gibt. Ne? Also ihre Gedichte bestehen aus Verben und Substantiven.
Viele
und
Substantive,
das, genau. Ja. Und das ist das, was eigentlich diese Poesie auch ausmachte. Die Welt, die sie sieht, auch die Objekte, die Teile dieser Welt, nicht mal Teil, sondern das, woraus die Welt besteht eigentlich. Und das bewegt sich alles auf also ist in Aktion und diese Aktion ist eigentlich wichtig. Und dann auch die Konstellation, also wie alle diese Begriffe bzw. Wörter oder das, was sie sieht, gegenübereinander stehen, in was für eine Beziehung, als ob das ein Mosaik ist, was sie da vor unseren Augen eigentlich aufbaut. Ne? So sehen die Gedichte aus, ne? Puzzlesteine, mhm. ne? Und dann Mosaik. Irgendwann mal Mosaik und dann
irgendwann. Also Teile fehlen irgendwie und die sie aber versucht dann auf der einen Seite zu verbinden und überraschend auch zum Teil.
Genau. Ja. Oder wenn sie das nicht macht, dann vielleicht ist das ihr Absicht oder wir würden gern das so deuten wollen, dass sie von dem Leser oder von denjenigen, der zuhört bzw. liest, dass er das auf seine eigene Art und Weise vervollständigt. Und das wäre natürlich meine, ja, das ist meine Vision oder meine Fantasie, dass so jemand wie sie eigentlich sehr, ein sehr, sehr, sehr persönlicher Mensch in einer intimen Welt auf diese Art und Weise kommunizieren möchte, dass sie dir ihre eigene Vorstellung dessen, was sie gerade jetzt betrachtet oder erlebt oder ne, woran sie dir gerade denkt, sie vermittelt dir das durch ihr Gedicht und dass du praktisch das Gedicht entweder vervollständigst oder auf deine eigene Art und Weise kommentierst, aber nicht verbesserst. Das ist überhaupt, also wie käme man überhaupt auf die Idee?
Vermessen auch.
Wie vermessen, genau, das ist das richtige Wort. Dass du einfach sagst, was siehst du da? Ne? Und das ist vielleicht auch Art und Weise, wie man ihre Poesie lesen soll, dass man darauf eine Antwort gibt im Sinne von, ich sage dir, wie ich das sehe.
Und ne? Ich lade dich vielleicht schon ein, irgendwie da so mitzudenken und vielleicht weiterzudenken.
Genau.
Und das hatte sie auch mit ihren Briefen dann wahrscheinlich auch versucht, wo sie die Gedichte ja zum Teil auch schon sozusagen andere an ihre Korrespondenzen sozusagen mitgeschickt hat und eingeladen hat, da jetzt weiterzudenken. Aber wenn man dann die Antworten liest, auch von wie ihr, weiß ich nicht, ob Familie darauf geantwortet haben, da merkst du, dass die gar nicht diese Intensität haben oder dass sie gar nicht in diese Gedankenwelt eingetaucht sind.
Ja, die haben es verpasst.
Die haben das war zum Teil wirklich so, was soll ich jetzt? Also eine Überforderung, würde ich fast sagen, kann man daraus. Und du hast ja gesagt, dass die Gedichte viele Substantive, Verben. Was denkst du, was ist denn das Verb, was am meisten in den Gedichten vorkommt?
Sag mir.
Wissen.
Das ist interessant. To know. Das ist interessant. Ja, passt, es passt. Mhm. Ne? Also.
Wissen oder nicht wissen.
Mhm. Oder nicht wissen, genau.
Die Grenzen des Wissens.
Sie möchte eigentlich hinter der darstellenden Welt Einblick bekommen. Und vielleicht ist das auch eine. Oder das wäre jetzt meine Vision oder das, was mich bei ihr immer so fasziniert. Erstens sind das immer diese Ausschnitte. Das finde ich viel eindrucksvoller als die vollständigen Gedichte, die auch wunderschön sind und beeindruckend. Aber diese Snippets, das macht mich immer wahnsinnig, ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, auf diese Art und Weise möchte sie eigentlich für sich selbst Trost finden. Weil das größte Problem uns allen ist die Frage, was kommt danach? Mhm. Was kommt, nachdem wir unseren letzten Atemzug von uns gegeben haben? Was kommt, nachdem wir den letzten Vers geschrieben haben. Und da kommt etwas. Und sie ist auf der Suche eigentlich nach dem, was danach kommt. Mag sein, dass ich da auch was falsch, dass ich auf dem falschen Weg bin, würden wahrscheinlich eben meine Kollegen Literaturwissenschaftler das sehr, sehr laut behaupten, die ihre Gedichte gerne eben sezieren und die Verse zählen und die Reimen bestimmen. Aber ich glaube, das ist wirklich, für mich ist das die Antwort und für mich ist das das, was mich so sehr bei ihr fasziniert, dass sie sich nicht mit irgendwelchen religiösen Vorstellungen und Darstellungen zufrieden gibt und schon gar nicht eben zufrieden gibt mit Paradies oder elysäischen Feldern oder was auch immer. Also für sie ist das Leben kein Mysterium und der Tod schon gar nicht. Und das ist, ich glaube, das, was ich so sehr, was ich in ihr finde, immer wieder.
Soll ich dir dazu noch was? Ja, also, wenn wir sie jetzt mal sprechen lassen, das passt vielleicht ganz, ganz gut, auch gerade was ist danach, der Tod. Sie schrieb in einen Brief an ihre Nichten wieder, ihre Cousine, Entschuldigung, der Wechsel von der trauten Welt, in die die Rätsel bleibt, ist wie des Kindes Zwiespalt, wenn jeder Hügel reizt. Hinter dem Kamm liegt Zauber, ist alles unbekannt. Nur lohnt auch das Geheimnis, den einsamen Gipfelgang.
Genau, das ist das.
Ja, und das war sie zu ergründen. Genau, das war sozusagen so ein bisschen das, was sie auch ja, gesucht hat oder was genau. Sie... Genau. Dieser Gipfelgang, hat sich das jetzt eigentlich auch gelohnt?
Und ich finde das viel ernsthafter. Und für mich ist das wirklich, ich sehe dann Emily Dickinson. Ich sehe sie gar nicht in diesen Versuchen, eben ihren Liebhaber aufzudecken. Hat sie den geliebt oder nicht geliebt? Sie schreibt das auch. Ich habe das auch irgendwo gefunden. Also sie schreibt auch, dass sie gerne Herzschmerz jetzt eben beenden möchte, weil das quält sie.
Und
das
reicht's.
Das möchte, reicht's. Ne? Also wo ich denke, oh, wie modern, wie fantastisch. Also sie will überhaupt nicht darüber großartig nachdenken, sondern sie möchte, dass sie nicht mehr an den Beloved oder wie auch immer der oder meinetwegen auch sie, also sie will ein, das ist nicht ihr Thema.
Nee, das ist,
ihr Thema ist, wer sind wir und woher kommen wir und wohin gehen wir?
Sie hatte ja, ich habe ja gesagt, ihren Cousin hat sie auch den letzten Brief geschrieben, kurz bevor sie gestorben ist. Sie wusste, dass sie stirbt. Sie hatte so ein Nierenleiden und war vorher schon lange bettlägerig und sie hat eine letzte kleine Note an ihre Cousine geschrieben und es war called back. Also wie ich werde jetzt zurückgerufen.
Genau.
Ja, das war, ja, also selbst in den letzten Momenten hat sie irgendwie, konnte keine treffenderen Worte finden.
Genau. Ja. Und so still, wie sie gelebt hat, so still ist sie gegangen.
Ja.
Und
ganz, ja, friedlich, gut, aber sie ist dann halt einfach, genau, in diesem Nierenleiden ist sie dann, wahrscheinlich war da so ein arterielles Problem auch, also verschiedene Sachen, und da ist sie dann, ja, gestorben.
Genau, und man möchte natürlich gerne in ihrem Tod auch, also es gibt auch, also es gibt so Darstellungen, dass sie ihr Leben lang an Epilepsie litt und dass sie an, also Gehirnschlag gestorben ist und dass ihr Tod eben schmerzhaft war. Ich meine, zum Teil war ihr Leben schmerzhaft. Sie hatte auch unterschiedliche Leiden gehabt.
Sie Klar, hatte natürlich. Augenleiden, unter dem sie genau. sehr gelitten hat. Da musste sie mal nach Boston in die Behandlung. Und das Augenleiden war wirklich schlimm für sie, weil das hieß, dass sie erstmal nicht mehr lesen
genau.
konnte.
Das genau. hat sie Genau, das hat sie. Aber ich fand das immer sehr schön, wenn sie hat dann auch in vielen ihren Gedichten beschreibt, sie wie eben Winter kommt. Und also diese Zufriedenheit, dass die Fenster zugeschlossen werden und dass die, ne, das erste Feuer also angezündet wird und das ist irgendwie ihre Welt gewesen.
Da muss ich jetzt eins nochmal vorlesen, weil das fällt mir da gerade ein, wie der Winter wird, aber sie hat ja auch so wunderbar so das Phänomen, was wir jeden Tag treffen, und zwar, dass Nacht wird. Das hat sie ganz wundervoll beschrieben. Darf ich dir das noch vorlesen? Ja, möchtest du das noch hören?
Absolut.
Das ist nämlich auch sehr, sehr schön. Also man kann kaum schönere Worte dafür finden. Die Grillen sangen die Sonne zur Ruhe. Werkleute beendeten ihre Schicht dazu. Das niedrige Gras belud sich mit Tau. Das Zwielicht stand wie Fremde stehen. Hut in der Hand, höflich und scheu, ob bleiben oder gehen. Eine Weite wie ein Nachbar kam, eine Weisheit ohne Gesicht oder Macht, ein Friede wie die Sterne daheim, und so wurde die Nacht.
Fantastisch.
Da haben wir sogar mal ein bisschen Reim.
Genau. Also du hast ein Gedicht vorgelesen und ich habe noch einen, der auch diese Ironie, die du erwähnt hast, ihr Witz, ihre Ironie, die zum Teil auch in Sarkasmus übergeht, ne, am besten darstellt. Und das Gedicht heißt Der Wagen oder im Original The Chariot. Ich hoffe, dass ich das auch richtig ausgesprochen habe. Es ist auf Deutsch. Weil ich nicht stehen bleib wegen ihm, da hielt der Tod für mich. Im Wagen waren nur wir zwei und das, was unsterblich. Er fuhr gemächlich, ohne Hast, und ich legte beiseite alles, was Mühe und Muße war, aus lauter Höflichkeit. Vorbei ging's an dem Pausenhof, da spielte man und rang, vorbei an Feldern reifen Korns am Sonnenuntergang. Dann halt vor einem Haus, wie ein gewölbter Erdenschoß, kaum sichtbar war sein Dach und sein Gesims ein Hügel bloß. Seit damals sind's Jahrhunderte, doch fühlt ich diese Zeit noch kürzer als den Tag, an dem es ging zur Ewigkeit.
Sehr schön.
Also, sie ist definitiv eben auf der Suche nach dem.
Was keiner versteht. Sie sagt,
in den Himmel kommen. Weiß nicht, wann, bitte frag nicht, wie. Gewiss bin ich zu erstaunt, darüber nachzudenken. In den Himmel kommen, wie vage, wie naiv dies klingt. Und doch wird es geschehen. So sicher, wie die Herde ziehen heim zur Nacht im Schutze ihres Hirten. Vielleicht auch du, wer weiß. Solltest du zuerst dort sein, dann schau, dass ich ein Plätzchen habe. Na, den beiden Lieben, die ich hab verloren. Das kleinste Gewand wird mir wohl passen und auch ein bisschen Krone. Denn du weißt, dass wir uns nicht ums Äußer kümmern, wenn wir hingehen. Ich bin froh, nicht dran zu glauben. Es nehme mir den Atem, und gern würde ich noch ein wenig auf eine solche seltsame Erde schauen. Ich bin froh, die beiden glaubten dran, die ich nie mehr getroffen seit jenem gewaltigen Nachmittag im Herbst, an dem ich sie in der Erde Schoß entließ. Das war so doch die große Frage. Das ist doch etwas, was gar nicht Adjektive braucht. Sie braucht keine Adjektive. Das finde ich so fantastisch. Das ist das, was mich eigentlich fasziniert. Also sie braucht keine, und so modern.
Ne? Ja, sehr modern.
Aus der Ära, wo die eigentlich lebt, von Adjektiven.
Unendliche Beschreibungen.
Genau.
Das ist, ja, da hat sie dann ganz drauf verzichtet.
Ganz, das ist so puristisch, wie ihr Leben auch war. Mhm. Ich glaube, so hatte sie auch leben wollen, weil sie wollte diesen klaren Blick behalten, ohne irgendwelche Irrwege, ne? Ohne so.
Aber sie selber hat sich ja auch, oder als Irrlichtern sozusagen.
Irrlichtern, genau.
Das hatten wir ja auch schon in einem Gedicht, ja. Ja, sie ist ja dann, wie gesagt, 1886 ist sie dann verstorben. Immer noch relativ jung, also sie ist
56
Jahre alt geworden.
Genau.
Ja. Ihre Eltern waren, wie gesagt, vorher schon gestorben. Ihre Geschwister haben sie überlebt. Und man kann sagen, als sie dann gestorben ist, ging eigentlich auch so ein bisschen das Zerren um ihr Werk los.
Klar.
Ja.
War zu erwarten.
Eine sehr spannende Geschichte, wie es dann auch weiterging. Wir hatten ja schon erwähnt, dass man doch dann überrascht war, als sie gestorben, über das Ausmaß ihres Schriftstellertums. Die Schwester hat aufgeräumt und hat auch angefangen, alle Sachen zu verbrennen, so wie Emily das gerne gewollt hat, und hielt aber dann inne und hat sich dann alles angeschaut, hat gesehen, wie umfangreich das ist, und hat gesagt, nein, das kann ich nicht verbrennen, hat auch den Wert einfach erkannt. Und sie hat sich dann gewandt an Higginson, da doch mit zu helfen, die Dinge zu veröffentlichen. Und an Susan hat sie sich gewandt, also die Frau des Bruders, in der Hoffnung, dass, weil sie auch viele Gedichte auch bekommen hat, das wusste Winnie auch, und hat dann gehofft, sozusagen da so ein bisschen Hilfe zu bekommen. Was aber dann passiert ist, ist, dass es ihr zu lange gedauert hat. Also irgendwie kamen die nicht aus dem Knick, wie man so schön sagt. Und deswegen hat sie sich an jemanden gewandt, was erstmal überraschend ist, und zwar an Mabel Todd. Weißt du, wer Mabel Todd war? Hast du davon gehört? Mabel Todd war die Geliebte ihres Bruders.
Ach ja, das stimmt. Ja.
Also sozusagen die direkte Konkurrentin von Susan, ja. Und an sie hat sie sich gewandt. Man muss jetzt sagen, Mabel und Emily hatten auch Kontakt. Sie haben sich auch geschrieben. Emily hat ihr auch Briefe geschrieben. Und sie begann jetzt sozusagen diese Gedichte auch mit sich anzuschauen, zu verändern, zu korrigieren. Ich mache das in Anführungszeichen, weil sag mal so, Lyrik zu korrigieren, das ist an sich schon mal ein Paradoxum. Und hat dann das auch transkribiert, und man hat aber auch schnell festgestellt, manches war auch nicht mehr gut lesbar. Wir hatten schon gesagt, manchmal waren das ja kleine Zettelchen, auf denen irgendwas geschrieben wird. Aber da wurde dann sozusagen selbst zum Teil noch ergänzt. Und dann hat sie das zusammen mit Higginson 1890 unter dem Titel Poems by Emily Dickinson wurde das rausgebracht, und es hatte auch schon 6 Auflagen im ersten Jahr. Also das war sehr erfolgreich, die Gedichte. Und dann hat man dann auch sich entschlossen, dann 94 auch mit Briefe zu veröffentlichen. Und trotzdem muss man auch sagen, auch die Bearbeitung der ganzen Gedichte waren auch, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass viele Gedichte auch an Susan oder für sie oder an sie geschrieben wurde. Und da war auch bei Mabel logischerweise so eine Voreingenommenheit. Das heißt, man hat die dann auch irgendwie auf Kosten dessen auch irgendwie abgeändert, ja. Und so ging es dann über in die zu der Tochter von Mabel, die dann auch anfing, als die Mutter gestorben ist, zu veröffentlichen, ebenso wie die Tochter von Susan. Also wir hatten dann immer so 2 Konkurrenzfassungen sozusagen, Auflagen, die dann, und erst 1955 gab es die erste kritische Gesamtausgabe ihrer Werke, ja, also wo man wirklich sich auch an den Originalen orientiert hat und nicht diese verschiedenen Fassungen. Irgendwann waren ja auch so verschiedene Fassungen dann im Umlauf, wo es dann auch wirklich schwer war, zurückzuverfolgen, was war jetzt eigentlich wirklich Emily und was waren irgendwelche nachträglichen Korrekturen, die vorgenommen wurden. Und 1958 erfolgte dann auch die Veröffentlichung der Briefe. Und dieses erste Band, dieses von 1955 veröffentlicht, ist sozusagen, gilt heutzutage auch als Standardwerkausgabe. Von ihr, von Johnson war das.
Und man muss auch noch ja, ein bisschen, sagen wir so, kritisch bemerken, dass die deutsche eigentlich, ja, die deutsche Öffentlichkeit sehr verspätet auf Emily Dickinson reagiert hat. Und in den letzten Jahren gibt es so da ziemlich viele Regungen und auch jetzt Ausgaben, zum Teil auch bewegt durch diese Filme und Serien, die jetzt eben überall so aus dem Boden schießen wie die Pilze nach dem Regen. Ich muss doch, also ich muss zugeben, dass Übersetzung von ihrer Poesie nicht leicht ist. Und obwohl Deutschland wirklich hervorragende Anglisten hat, ist das schon eine sehr große Herausforderung. Nichtsdestotrotz denke ich, dass da auch unterschiedliche also Sachen eine Rolle spielen. Erstens, dass sie eine Frau ist, muss man schon zugeben, dass sie eine Frau ist auf dem ersten Blick ohne Gewicht, im Sinne von, also nicht in ihrem Leben hat sich die Welt nicht verändert und vor allem nicht die Welt verändern wollen. Und dass auch ihre Poesie, auch im englischsprachigen Raum, verspätet eben ernst genommen wurde. Mhm. Ne? Es ist lustig auch, dass mittlerweile auch ihre Kochbücher jetzt eben wieder mal so, weil wir haben diese Kochwahn zur Zeit. Vor 10 Jahren waren das Krimi-Romane, jetzt sind die Kochbücher von...
Aber die Krimi-Romane immer noch, oder? Also wenn ich mit diesem Buchladen gehe.
Ja, ja, aber nicht so, wie es eben vor 10 Jahren war. Ich muss sagen, dass diese... Gut, ich bin eine Passionierte, wie wir schon erwähnt haben. Also ich mag Kochbücher.
Du kannst auch gut kochen.
Möchte ich hoffen.
Möchte ich hier nochmal den Punkt einwerfen. Ich kann, ich genau. durfte schon mal einmal, mehrmals eigentlich durfte ich sozusagen schon mal kosten. Und ja.
Ja, aber das gehört, also eigentlich passt das. Deswegen erwähne ich das. Weil das passt. Es passt zu der Tatsache, dass sie eine leidenschaftliche Gärtnerin war. Und es passt auch diese praktisch mit den Früchten der Natur umgehen können, die nicht verändern, sondern sie auch richtig präsentieren. Und du hast schon mal gesagt, dass ihr Vater ausschließlich ihr Brot essen wollte. Und sie hat wirklich alle, die sie, und das ist so wunderschön, sie hat alle Menschen, die sie geliebt hat, eigentlich verwöhnen wollen mit ihrer Küche. Und sie war eine leidenschaftliche Bäckerin. Mhm. Sie hat gern gebacken. Ne? Und wenn man diese Rezepte liest, das ist noch eine Version ihrer Poesie. Art und Weise, wie sie diese Zutaten darstellt, nicht mal beschreibt. Auch, ich habe gesagt, die Messungen, wie soll man das machen, finde ich großartig. Auf jeden Fall lesenswert. Gibt es leider noch keine deutsche Übersetzung. Aber es gibt ihre Kochbücher auf Englisch und dann auch wunderbar illustriert, auch mit Fotos von ihrem Garten und von ihrem Schreibtisch und von der Küche, wo sie eigentlich gewütet hat, beziehungsweise wo sie ihre poetische Backwaren so hergestellt hat.
Also erst mit Emily kochen und danach noch ein bisschen in ihren Gedichten schmökern.
Auf jeden Fall.
Meinst du, das wäre so der perfekte Abend, den man sich wünschen kann?
Genau das. Genau das.
Also ich glaube, wir haben jetzt schon mal eine gute Wochenendplanung für euch entworfen. Also wir hoffen, dass unsere Ausgabe heute ein bisschen Lust gemacht hat, Emily zu lesen und ihre Gedanken weiterzudenken Und ja, und sich auch, wie gesagt, auch nicht abschrecken lassen. Das ist nochmal ganz wichtig. Also hier nochmal eine ganz, ganz große Leseempfehlung. Und ja, toll, dass es die Gedichte gibt. Wie gesagt, zu ihren Lebzeiten gänzlich unbekannt, aber dann nach posthum ja eine der größten Lyrikerinnen oder die größte Lyrikerin der amerikanischen Literatur.
Und der englischen Sprache.
Der englischen Sprache, ja. Ja. Danke, Jelena. Es war mir wieder mal ein Vergnügen und jetzt habe ich Hunger.
Ja,
genau. Lass uns was essen und wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Nicht genug? Dann folgt uns auf unserem Insta-Kanal lit.ermittlerin. Dort findet ihr viele zusätzliche Informationen zu den Werken und zu den Autoren, plus auch schönes Bildmaterial. Wir sehen uns. Tschüss!